Man fragt ja dann, wo kam der her jetzt, dieser Herzinfarkt? Und der Küchenpsychologe ist da in 0,05 Sekunden, weiß der, dass das der Stress war. Ich wusste aber irgendwie, weiß ich nicht, entweder sage ich, alles ist gut und ich widme mich dem gar nicht oder stelle mich der Situation nicht, mache einfach weiter wie bisher. Das hat sich falsch angefühlt. Es hat sich aber auch falsch angefühlt, jetzt irgendwie in Panik zu verfallen und zu sagen, alles ist falsch da draußen, ich muss jetzt irgendwie mein ganzes Leben umkrempeln, weil das habe ich nicht gefühlt.
Heute hörst du ein Gespräch, das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Gespräch über einen Herzinfarkt und darüber, was passiert, wenn du nicht nur weitermachst, sondern anders lebst. Mein Gast ist der Martin. Er ist Unternehmer, Familienvater, Eishockeyspieler, früher als Leistungssportler, heute aus Freude. Und ein Mann, der im letzten Jahr gespürt hat, wie nah Leben und Tod beieinander liegen. Und genau diese Tiefe, die wir im Coaching erleben, die der Martin auch bei uns in den Impact Club einbringt als Member, die wirst du auch in diesem Podcast spüren. Wir sprechen darüber, wie sich sein neues Lebensgefühl anfühlt, wie sich das verändert hat, von Zielen, Leisten, Status hin zu einem tieferen Schwerpunkt, nämlich in seinem Herzen und in seinem Bauch, wie er immer mehr von Kontrolle und Wollen ins Vertrauen geht, ins Leben, in seinen eigenen Körper, in die Menschen. Und du wirst starke Bilder hören, Metaphern, die bleiben, die vielleicht auch dich berühren.
Ob es mir gelingt, dieses Lebensgefühl für den Rest meines Lebens halten zu können.
Welches Lebensgefühl ist das?
Im Innen ein tief abgesunkener Schwerpunkt und im Außen ein immer wieder warm um sein und das immer wieder zu spüren, dass kein Missverständnis entsteht, das spüre ich nicht 24 Stunden am Tag, aber mehrmals am Tag. Innen mehrmals am Tag und das ist umhüllt, wo alles sich stimmig anfühlt, mehrmals die Woche. Und das empfinde ich als Geschenk und hoffe, dass es mir länger zuteil bleibt. Oder lange. Den Rest. Zumindest ist mir da draußen nichts wert, dass ich verfolgen wollen würde, um das zu riskieren, dass das wieder weggeht.
Woher kommt dieses Lebensgefühl und deine Sehnsucht?
Ich denke, die Sehnsucht, die kam früher schon. Stopp. Sehnsucht nach Fühlen und nach echtem Lebensgefühl und auch Begegnungen, das habe ich schon, seitdem ich auf der Welt bin. Und das ging etwas zugeschüttet, oder wurde, habe ich etwas zugeschüttet. Ich denke, zu Beginn mit Eishockey spielen, nicht mit dem Sport, sondern mit diesem Leistungsgedanken. Bis zu 20 spielen und dann beim Studium gut sein wollen, unternehmerisch erfolgreich sein wollen, was aus mir machen wollen, Ziele erreichen, was Großes machen, mir was beweisen, das genießen, wenn andere beeindruckt sind. Und über die Jahre kam dann doch irgendwie die Sehnsucht wieder stärker daher. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich dann 10 Jahre selbstständig war und ich Gott sei Dank, und da bin ich dankbar, ein Sättigungsgefühl empfunden habe, was den materiellen Zuwachs oder weiter mehr desgleichen anlangt.
Darf ich da kurz dazwischen fragen, weil das ist so ein wichtiger Moment für so viele am Weg in ihre zweite Zeit. Mhm. Woher kam dieses Sättigungsgefühl? Warum hast du irgendwann gespürt, wow, jetzt reicht's, jetzt kann ich mal durch atmen und wie hat sich das gezeigt, also im Innen und im Außen?
Im Innen hat sich es gezeigt durch eine Unzufriedenheit und Orientierungslosigkeit. Und im Außen mein Suchen nach dem nächsten Ziel, so irgendwie, also so von innen nach außen. Aber und alles, was ich mir da so gedacht habe, ich könnte jetzt, wir wachsen nicht viel, also wir verdoppeln unsere kleine Beratung jetzt. Wir wollen noch größer. Wir werden doch zu einer Investmentbank. Das hat sich alles nicht richtig angefühlt, weil ich gefühlt habe, wenn ich mit den Menschen spreche oder die treffe, die dort hingegangen sind, die gibt's wahrscheinlich, die dann auch total in ihrer Mitte sind, aber ich kann mich jetzt an keinen erinnern, die allermeisten haben als Zombies abgeschreckt, also als Hüllen, als Funktionen, und die wusste, dass ich da nicht hingehen mag. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch, also ich hatte ganz doofe Ziele beim Studieren. Ich will dieses Auto fahren, wenn ich 30 bin. Ich habe nichts dagegen. Das und das Jahresgehalt fand ich gut als Messlatte für einen Erfolg. Und Gott sei Dank habe ich dann auch genug gehabt. Ich wusste jetzt, okay, hier München, Immobilie, fertig, aus. Keine weiteren Fantasien mit Sportwagen oder Boot oder irgendwas. Oder da bin ich sicherlich auch von meiner Frau irgendwie rechtzeitig ja, irgendwie wieder ins Normale zurückgeholt worden.
Das kennen es, die Frauen, ja.
Ich bin ja aber echt dankbar. Also ich weiß halt nicht, es war auf jeden Fall ein wichtiger Einfluss. Und dann ging es mir aber nicht gut, also nach 10 Jahren, dann habe ich immer wieder gesucht und gedacht, das gibt's nicht. Und gleichzeitig aber alles irgendwie vom Innen mit einem Anspruch und Zeugs weitergehalten. Und ja, das war ja dann nach ein paar Jahren, habe ich ja dann den Kontakt mit dir mal aufgenommen, weil ich mir gesagt, da ist jemand, der beschäftigt sich gerade damit. Und habe dann irgendwie schon gemerkt, okay, es sind irgendwie meine Qualen der Hochebene. Und da war ich total unzufrieden auf dieser Hochebene. Weil ich war es halt einfach gewohnt, Ziel rauf und wie ist der Weg und wo ist schwierig und da zieht man durch und da muss man jetzt sich anstrengen und dann ist man oben. Und auf dem Weg denkt man nicht viel nach, weil man hatte das Ziel. So. Aber wir haben keine Ziele mehr angesprochen. Dann kam halt irgendwie 5 Jahre später nach diesem 10-Jahres-Jubiläum ein Herzinfarkt dazu. Und dann begann die Reise. Das ist jetzt ein Jahr her.
Da war viel Wollen deiner ersten Halbzeit im Eishockey. Und da fühle ich mich, wie du weißt, ja auch sehr nahe, dir sehr nahe. Da gibt es so spannende Parallelen auch in unserer Geschichte, den ersten Halbzeiten. Auch den Sportwagen als Traum kenne ich gut. Dieses Gehalt, dieses Herzeigen, jemand sein über das, was wir tun und erreichen. Und dann hast du heute in der Vorbereitung auf diesen Podcast zu schön gesagt, das, was du jetzt seit diesem Shift so wahrnimmst und übst und entdeckst, wie wär's denn, wenn du nicht nur weniger willst, sondern eigentlich gar nichts mehr willst, zumindest aus diesem Antrieb des Beweisens, des Mangels, des Egos heraus. Und wie spannend ist es ja eigentlich, wann genau dann aber was wird, wenn wir es nicht wollen, zerdenken, übers Knie brechen, wenn eben dieser Kompass, von dem du gesprochen hast, nicht mehr die Ziele im Außen sind, zumindest nicht primär, sondern der Körper vielleicht oder der Fluss des Lebens oder eine Resonanzerfahrung, Begegnung, ein überraschender Moment. Im Retreat haben wir uns ja auch die Frage gestellt, was das Leben von uns gerade möchte, um eine neue Perspektive aufzumachen. Und erstens bin ich da total dankbar, Martin, für ganz vieles, aber vor allem, dass du auch da so offen bist an dieser Stelle über deine Reise, und mag unsere ZuhörerInnen auch mitnehmen in diesem Geschenk, das du da so offen auch teilst, vor allem im letzten Jahr seit deinem Herzinfarkt auch, was du da beginnst zu entdecken und zu fühlen und was sie eben da verändert hat für dich seither. Nämlich nicht nur in der Theorie, in einem Podcast-Gespräch, in einer Höhle, wenn man in der Meditation sitzt, sondern im echten Leben da draußen. Und du bist jetzt nicht irgendeiner Höhle oder in einem Kloster geflüchtet, sondern das, was ich so spannend finde an deiner Phase, in diesem weiß ich nicht, nennen wir es vielleicht ersten Spielzügen in der zweiten Halbzeit ist, du bist in einem Business, wo es größtenteils anders zugeht, wo es um Umsatz geht, um Arbeitsplätze sichern. Nimm uns einmal mit in deinem Leben speziell jetzt, vielleicht auch noch unmittelbar vor diesem Herzinfarkt, und spannenderweise haben wir ja genau auch da Kontakt gehabt, schon davor und dann intensiver danach, in deinen Alltag vielleicht sogar, was sich da wesentlich verändert hat jetzt.
Also, du hast das vorher total gut zusammengefasst. Wie so oft wird mir dann was klar, wenn ich mit dir spreche. Ich will nicht weniger, ich will gar nichts im Moment. Früher wollte ich weniger machen, also weil ich irgendwie auch so die Intensität doch gespürt habe, irgendwo die Tempohärte, und dann habe ich unglaublich gute Vorsätze gehabt, indem ich gesagt habe, ich höre jeden Freitag um 12 Uhr zum Arbeiten auf, oder ich nehme mir jeden zweiten Freitag frei, habe das angekündigt also im Unternehmen, meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen, grandios gescheitert. Also überhaupt nicht hat das irgendwie funktioniert. Haben wir da viel vorgenommen gehabt. Und das Komische ist ja wirklich jetzt, es ist so gar nichts. Also bei einem deiner letzten Podcasts ging es irgendwie um eine Decke zu durchstoßen mit dem Trick, mit Leichtigkeit komme ich dann da nach oben. Mir gibt es keinen Funken, der dann irgendwo nach oben will. Also ich muss nichts durchstoßen, um dann groß zu sein, um dann was erreicht zu haben. Und dann das Einzige, was zählt, ist, diese Größe erreicht zu haben. Dann kann ich mit mir zufrieden sein. Und wenn ich das nicht erreicht habe, dann habe ich Probleme davor. Und das Erstaunliche ist, es funktioniert so gut. Also ich habe mit dem Herzinfarkt war schon alles in Frage gestellt. Also der Chefarzt hat nach der Katheteruntersuchung dann und dem einen Stent, den ich bekommen habe, kam der zu mir ins Zimmer und hat gefragt, was ich denn arbeite. Und dann habe ich mal erzählt, dass ich da in M&E bin, selbstständig, 15 Mitarbeiter. Und dann hat er mir angeschaut und hat gesagt, ja, müssen Sie sich überlegen, ob Sie das noch weitermachen wollen. Und das habe ich mir fest überlegt. und irgendwie nach dieser sehr intensiven Reise der totalen Unsicherheit am Anfang, wo halt wirklich die Fragen da sind, wie lange lebe ich noch, in welcher Lebensqualität lebe ich, die Sterblichkeit nicht nur zu spüren, also nicht nur zu wissen, sondern gespürt zu haben, von der berührt worden zu sein, war für mich aber dann irgendwann klar, im Außen ist eigentlich alles okay. Ich habe in meinen Lebensräumen, ob das in der Arbeit ist, habe ich Menschen, die ich sehr schätze, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle, wo ich wirklich sagen kann, jetzt mache ich das 16 Jahre, ich bin noch nie ungern ins Büro gegangen. Egal, was für Druck war. Ich wusste, dass dann irgendwie Leute, mit denen man das zusammen macht. Aus der Eishockey-Zeit weiß ich allerdings, wie sich das anfühlt, wenn man wo nicht gern hingeht. Da muss ich nichts groß ändern. Meine Familie war natürlich Kinder, heute 9 und 11. Das hat eine Intensität, aber es ist okay, wie wir es machen. Wir machen nicht alles falsch. Ich habe tolle Freunde, ich habe eine schön erweiterte Familie, kann Gott sei Dank Sport machen und ich muss im Außen nichts ändern. Und dann begann irgendwann die Reise nach, ich wusste aber, ich kann eine Frage nicht mehr beantworten, das ist, wie ich wirklich Stress verarbeite, weil man fragt ja dann, wo kam der her jetzt, dieser Herzinfarkt? Und der Küchenpsychologe ist da in 0,05 Sekunden, weiß der, dass das der Stress war. Und ich wusste aber irgendwie, weiß ich nicht, entweder sage ich, alles ist gut und ich widme mich dem gar nicht oder stelle mich der Situation nicht, mache einfach weiter wie bisher. Das hat sich falsch angefühlt. Es hat sich auch falsch angefühlt, jetzt irgendwie in Panik zu verfallen und zu sagen, alles ist falsch da draußen, ich muss jetzt irgendwie mein ganzes Leben umkrempeln, weil das habe ich nicht gefühlt. So. Und dann war Gott sei Dank halt 3 Monate später klar bei mir, dass der Herzmuskel sich vollständig erholt hat. Dafür bin ich natürlich mehr als dankbar. Aber dann war für mich klar, nachdem Medizin, Ernährung, Sport, das alles irgendwie einen Haken irgendwie hatte und leicht adjustiert wurde bei mir im Leben, muss ich mich dieser Frage widmen. Was bedeutet eigentlich Stress für mich? Wie verarbeite ich den? Und das geht dann viel, viel weiter als nur jetzt irgendwie Stressmanagement oder sowas, sondern dann kam zum ersten, also 2 Jahre davor haben mir sehr, sehr gute Freunde gesagt, ich soll mich doch mal mit dem Thema Leistung beschäftigen. Ich weiß das ganz genau. Ich war 3 Tage lang, war ja total aufgewühlt und habe gedacht, was denen einfällt, dass die mir das sagen. Ansätze waren schon da, dass der irgendwie gedacht hat, ja, das sind echt mit meinen besten Freunden, da wird es irgendwie einen Grund haben, aber das ist ja ein Witz, die sind ja genauso voll in der Leistung drin und warum sagen mir die das? Und ja, in dieser Reise habe ich mich dann gewidmet mit dir im Coaching und habe dann aber auch da in München auch noch dann mich einer so Gestalttherapeutin dann irgendwie anvertraut. Und dann ist es passiert. Irgendwie mein Schwerpunkt ist nach unten gerutscht. Und das ist passiert, dass ich nichts mehr will. Also ich kann das ganz schwer beschreiben, aber es ist wirklich so. Oh. Ich merke, wenn ich mir die Podcasts anschaue da draußen, oder da gibt es ja ganz andere irgendwie, die ehemalige Leistungssportler, die versuchen ihre Weisheiten, die sicher auch Weisheiten sind aus der Zeit, und wahrscheinlich gibt es eine Phase im Leben, die das braucht, wo man dann, wenn man die das alle übertragen wollen ins Leben, das spricht mir überhaupt nicht an, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Und das Zweite ist, was passiert ist, nicht nur, dass es nichts mehr wollen, sondern ich habe erkannt, dass ich nichts unter Kontrolle habe. Ich weiß nicht, ob ich morgen meinen zweiten Herzinfarkt kriege. Ich kann meine Risikofaktoren, Blutwerte, Ernährung, kann ich einstellen. Ich weiß aber, dass ich nichts ins Extrem ziehen mag. Das fühlt sich nicht richtig an für mich. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, wie ich das jetzt mich anpasse. Ich kann heute sagen, dass ich wahrscheinlich einen Druck in mir gehabt habe. Wahrscheinlich hat es eine Rolle mitgespielt, der jetzt abgefallen ist. Und ich bin dankbar und kann nicht erklären, warum das so ist, dass dieser Kontrollverlust, der wirklich, also nicht im Kopf realisiert worden ist, sondern im Bauch oder in der Seele oder irgendwas, dass der mich nicht panisch werden hat lassen, sondern ruhig. Und wenn ich sage, was ist meine Aufgabe noch hier? Das ist weit weg von, also persönlichen Zielen, es ist aber auch weit weg von, haben wir immer ein bisschen diskutiert, aber von irgendwie weltrettenden Purpose-Ideen. Ich habe nur die Aufgabe, für mich und für meine liebsten Menschen präsent, aufmerksam, zugewandt und warm zu bleiben. Und so verrückt das ist, mich plagt die Frage nach, wie lange geht's noch, nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich habe da nichts gemacht. Also wenn ich was gemacht habe, dann ist es, mich diesen Fragen offen und in aller Schutzlosigkeit zu stellen. Und sonst ist es passiert. Sie unterbrochen, nur weil das zu sagen.
Oh. Idee. Wenn dich, da kommt mein ungeduldiger Leistungssportler hoch, der so viele Fragen jetzt hat an dich. Und ich stelle nicht alle, sondern versuche, die Essenz mit dir zu teilen, was bei mir landet. Und das ist aus Kontrolle, ist so ein Vertrauen geworden, auch und vor allem durch Verbundenheit mit dir und deinen Liebsten. Und man könnte es jetzt ganz einfach machen, und ich glaube, selbst das ist ein ziemlich cooles Bild schon mal, wenn du beschreibst, dass der Schwerpunkt nach unten gesunken ist und was das überhaupt heißt. Also das Erste, was mir da in den Sinn kommt, ist vom Kopf ins Herz. Und den Kopf gibt es ja trotzdem immer noch. Aber aus dem Herzen zu vertrauen, und das finde ich so interessant, an dem, nicht nur was du sagst, sondern wie du das wirklich auch lebst. Und ich habe dir erlebt, in München vor Ort, in deinem Büro, in welcher Herzlichkeit, Wärme du da Menschen einlädst, mit dir am Weg zu sein, wo andere eben Mitarbeiter dazu sagen oder die unter ihrer Führung in der Hierarchie irgendwo in einem Organigramm aufzuzeichnen. Und ich sage auch gar nicht, dass das falsch ist, aber du spürst so eine Verbindung, so ein Vertrauen in dich, ins Leben, aber auch in die Menschen. Und das, was ich total faszinierend finde, ist das, was du sagst, du willst eben nicht nur weniger, sondern eigentlich gar nichts mehr. Du willst nicht mal mehr Freiheit, was ja bei vielen dann so gegen Ende der ersten Halbzeit immer lauter wird. Ich will mehr Work-Life-Balance, ich will mehr Freiheit, ich will reisen. Also auch das, da hast du nichts dagegen, aber das, selbst das ist nicht das, was du suchst. Und du gehst sogar nur einen Schritt weiter und du sagst, selbst dieses Leben, solange ich da sein darf, da bist du im Frieden, wenn das nicht mehr ist. Und das ist ja das, was aus meiner Wahrnehmung die Menschen, die er begleiten darf, aber auch mit Freunden oder wenn ich mit meiner Frau darüber spreche, so die Urangst in uns Menschen ist ja eigentlich die Angst vom Tod, vom nicht mehr da sein, und die findet dann halt unterschiedliche Rollen im die Existenz verlieren finanziell oder die Existenz verlieren in meiner Bubble, in das Image, das ich habe oder auf LinkedIn oder wo auch immer in deiner Welt du glaubst, was herzeigen zu wollen oder zu müssen, um dazu zu gehören. Aber du gehst ja selbst so weit zu spüren, dass du annehmen kannst, was ist, und selbst wenn das heißt, dass das Leben enden würde.
Fühle ich mich jetzt. Also ich kann natürlich nicht sagen, ich wage es nicht zu sagen, dass ich, wenn es dann irgendwann einmal so weit ist, nicht doch echt Angst habe. Aber ich konnte es mir vorher nie vorstellen, dass ich dann nicht Angst habe, und das kann ich mir vorstellen. Das war schon aber jetzt auch eine Reise mit also großer Unsicherheit, also vielleicht, dass ich das erzähle. Also nach den 3 Monaten medizinischen mich versorgen und Wissen aufbauen und doch wieder Kontrolle zu gewinnen, indem ich irgendwie verstehe, was da genau passiert ist und wie es meinem Herzen geht, war nach der Entwarnung, also natürlich muss ich nach wie vor aufpassen, aber Entwarnung in der Hinsicht, dass medizinisch gesehen meine Lebenserwartung wahrscheinlich jetzt nicht groß beeinträchtigt ist, weil mein Herzmuskel sich wieder gut erholt hat und ich kann heute voll draufdrücken und wieder Eishockey spielen, und bei 193 Puls zeigt mir die Uhr hinten nach, habe ich Angst in dem Moment oder habe gar nicht dran gedacht, dass da jetzt irgendwie was sein könnte. Hatte ich aber viele, viele, viele Monate. Also versehentlich beim Radfahren den Hügel gefahren und dann bin ich voll erschrocken, weil jetzt über meinem Pulsbereich war, der mir irgendwie empfohlen worden ist. Und dann hat es Monate gegeben, wo ich eine Nervosität gespürt habe in meinem Körper, also so richtiges Kribbeln in den Händen, Blutdruckentgleisungen. Ich misse meinen Blutdruck, dann misse ich nochmal und er wird höher, nochmal und er wird wahnsinnig hoch. Und dann jemanden da zu haben, der mir dann sagt, schau, ganz normal, geh raus, spazieren. Du kannst jetzt allein spazieren gehen, da passiert nichts. Da habe ich Gott sei Dank die Menschen um mich gehabt, die mir da geholfen haben. Aber die Phasen, wo dann irgendwas stimmt, indem ich soll jetzt zum Kardiologen wieder hüpfen, soll ich, irgendwie fühle mich ganz komisch. Das war alles da. Oder Herz stolpern aus irgendeinem Grund ganz plötzlich. Und ich kann das nur heute irgendwie im Nachhinein, hat das alles mit meinem vegetativen Nervensystem zu tun gehabt, das sich irgendwie ganz neu eingeruckelt hat. Ruckelt immer noch ein bisschen. Also ich kann nicht, wird sicher auch nicht das Ende sein und wahrscheinlich bin ich wieder mal irgendwann ganz nervös, so was ist nicht, aber jetzt schon lange nicht, und so wie es jetzt liegt im Bauch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder weggeht. Ganz komisch.
Ganz neu einfach auch, oder? Also nach 45 Jahren, das wirkt einfach wie schon ein anderes Leben und gleichzeitig im selben Körper. Oder vielleicht im abgetöteten Körper auch durch den Herzinfarkt. Danke, dass du da nochmal zurückgehst, weil ich glaube, gerade diese Phase auch für viele unserer Zuhörerinnen so spannend ist, wenn wenn das dann noch kommt. Also lass uns vielleicht da auch nochmal tiefer gehen in diesen Monaten mit dem Vor-, Zurück, links und rechts, weil ich da so viele Zuschriften kriege oder eben Menschen bei uns im Impact Club, genau da gehe einen Schritt vor und dann wieder zwei zurück, weil da wartet das Leben. Und da wartet ein Umsatz, der schon gemacht werden will, um eben Arbeitsplätze sicher zu wissen oder Rechnungen zu zahlen oder ein Familieneinkommen zu sichern, wenn kleine Kinder da ist und viele ja bei uns auch eine Hauptverantwortung haben auf dieser Seite. Und einerseits die Sehnsucht nach dem Sein, nach dem Fühlen, auch in Wirkung zu sein, vor allem durch unser Sein, so sein, zuzuhören. Und eben nicht im noch mehr zu tun und noch längere To-Do-Listen zu schreiben und dann eh wieder drauf zu kommen, es geht sich hinten und vorne nicht aus. Und by the way, finde ich richtig schön, was du da für Bewusstsein entwickelt hast zum Thema Stress, weil viele glauben ja genau so, wie du vorhin erwähnt hast, na, dann streich mal jeden zweiten Freitagnachmittag oder am Wochenende bin ich eh da bei der Familie. Ja, das ist schon mal ein Anfang und das ist auch nicht falsch, aber die Frage ist ja vielmehr, wie wir die Tage, Stunden und Minuten leben, nämlich auch dann, wenn wir arbeiten, dass das kein Schwarz-Weiß mehr wird oder ein Work und Life, sondern es ist ein Leben und die verbringen wir mit bezahlter Arbeit, mit unbezahlter Arbeit. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle Eltern, vor allem ja auch Mütter, die gerade in den ersten Jahren da sehr gefragt sind und so eine wichtige Rolle einnehmen. Und oder bis hierhin, und ich habe gestern ein spannendes Gespräch in einem Coaching gehabt mit jemandem, der sagt, selbst in der Freizeit merke ich, wie ich nach diesem Leistungsprinzip funktioniere. Also selbst dann, wenn es gerade nicht um Arbeit und um belohnt werden oder bezahlt werden geht. Und bis hin zu, und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, ich sitze auf diesem Meditationskissen und bewerte mich selber, wie gut es mir gerade gelungen ist, nicht zu denken oder was ich denke oder dass ich Gedanken wieder loslassen kann oder wie oft als Menschenbegleiter, Coach, Impact Club Gründer es mir selber gelingt, gut bei mir zu sein. Und auf einmal ist es im Ausland total gefördert und auch gefordert, so diese Achtsamkeit und dann bist du ein guter Leader oder ein guter Mensch. Und gleichzeitig kann man selbst aus dem wirklich gut einen Leistungssport machen, aber auch da genau hinzuschauen und hinzuspüren, um eben nicht ständig in dieser fast gefühlt Alarmbereitschaft zu sein, 24/7, im Wollen, im Leisten und vor allem im Identifizieren über das Leisten. Und vielleicht magst du uns da genau mitnehmen an dieser Schwelle, an der du da warst, wo du das Gefühl hast, einen Schritt gemacht zu haben, aber vielleicht immer auch wieder Muster dann hochpoppen oder Gedanken, aber vor allem das, was du gerade beschrieben hast, in diesen Monaten oder auch noch davor, vor dem Herzinfarkt, wie du da hin und her gependelt bist. Nimm uns da mal mit in deine Welt, wie sich das angefühlt hat und was dir eben genau da geholfen hat, dann immer mehr zu vertrauen, anstatt zu kontrollieren.
Ein paar Tagen ist mir so eine Geschichte eingefallen. Da war ich mit in einem Klettersteig mit einem Freund und einer Freundin. Die Freundin ist zum ersten Mal in einen Klettersteig gegangen. Mein Kumpel hat den Klettersteig ausgesucht und wir haben das ein paar Mal gemacht und der kennt sich da schon aus beim Schwierigkeitsgrad. Und dann war das aber so, dass unterwegs der Freundin die Kraft ausgegangen ist und in einer schwierigen Stelle sie nicht mehr gewusst hat, wie es weitergehen soll und ist dann in dem Felsen gehängt und hat sich einfach nur voll angespannt. Und ich werde das nicht vergessen. Ich habe gesagt, hey, du hast deine Schnüdel da, deine zwei, die mit dem Stahlseil verbunden sind. Lass los, häng die nach hinten, stütz die an der Wand ab und rast die aus. Du brauchst wieder Kraft. Sie hat sich nicht getraut, diese Wand loszulassen. Und hat noch mehr Kraft verloren. Und ich musste dann irgendwie hingehen und mitstützend, dass wir uns dann wohin setzen können und wieder da rüberkommen von dieser kleinen Wand. Und irgendwie gehört, ich war davor, war ich der die Wand nie losgelassen hat. Ich war davor der Angst gehabt hat, wenn ich weniger tue, wird das Radl langsamer. Also es war immer dann auch mit, also mehr, weniger. Anders war so eine Idee, aber man soll ja anders machen. Das kann nur weniger machen oder mehr. Und dieses Vertrauen, sich zurückzulehnen, natürlich kann ich da abstürzen, aber zu merken, dass da was hält. Und die Hände runter ausbreiteln und locker. Ich glaube, ich habe jetzt zum ersten Mal losgelassen, die Wand. Das ist dieses nicht mehr alles unter Kontrolle in den Fingern zu haben, sondern mich hält was anderes.
Was ist das, Martin? Was ist das, was da der Berg ist und das Seil? Was ist es bei dir, was du immer mehr spürst, dem du vertrauen kannst und dann loslassen, dass es dich hält?
Mich hat schon immer fasziniert, so ein Zitat, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das jetzt der Einstein mal gesagt hat, dass die wichtigste Frage ist, die man sich als Mensch stellen muss. Liebt mich das Leben? Ich habe das vorher auch immer bejaht, sicher. Klar. Aber ich weiß es jetzt einfach eigentlich schräg, weil. Aber ich weiß es einfach. Dieses Abstürzen ist ja ein Versagen, ein doch nicht den Abschluss hinkriegen, doch einen Verlust machen, doch Mitarbeiter abbauen müssen, weil es irgendwie jetzt nicht gut genug geht oder wenn man jetzt nicht Unternehmer ist, gekündigt zu werden oder sonst irgendwas. Ja, aber auch wenn das passiert, danach hält dich was. Da ist was da. Wenn dir die Kraft ausgeht, lande zurück. Da ist was da. Jetzt weiß ich, dass das eher fast ein bisschen ins Spirituelle geht, aber ich kann das auch nicht vermeiden. Ich fühle mich da als mal Physikstudent da irgendwie nicht ganz in meiner Heimat, in meinem Heimatbereich, aber es fühlt sich einfach so an. Und beim Klettern ist ein Unterschied, wenn ich eben der Metapher kurz bleiben darf. Mir ist es wurscht, was für ein Schwierigkeitsgrad das gerade ist. Mir ist es wurscht, ob ich das jetzt im Vorstieg schaffe oder im Nachstieg, ob ich, wie schnell ich das schaffe. Ich habe Lust am Klettern. So. Ich habe Lust, hier zu arbeiten. Ich sehe die schönen Dinge im Projekt und ich bin aber mutig genug und radikal genug, wenn ich merke, es gibt da irgendwie ein Angebot oder ich kann ein Angebot abgeben und es spürt sich nicht richtig an. Ich habe das Gefühl, wenn ich das annehme, dann bin ich ein halbes Jahr in einem sauerstoffarmen Raum, weil es nur mühsam ist. Und dann mache ich es nicht. Und interessanterweise entstehen dann Sachen. Ich meine, das ist ja irgendwie auch logisch. Beim Radlfahren geht das. Von wem kaufst du was? Von dem, der angespannt vor dir sitzt und irgendwie das jetzt unbedingt braucht oder von jemandem, der dir in die Augen schaut und dich spürt und entweder steht dann da was oder nicht und irgendwie würde ich mir immer wohler fühlen bei so einem Menschen. Und dass ich jetzt was kann, was ich was gelernt habe über die Jahrzehnte, das ist ja alles da, der Werkzeugkasten und ich weiß, wie man das schraubt und ich weiß, wie man das, und das ist ja alles da und mir kann es gar nie irgendwie schlecht gehen. Also mein, vielleicht auch im Vergleich zu noch, vielleicht hat es auch mit dem zu tun, mit ich habe halt Studien gelesen in den ersten Wochen, wo meine Herzpumpfunktion, das heißt, wenn das Herz nicht mehr ganz regelmäßig pumpt, sondern ein Teilbereich nicht mehr reinzieht, ja, dass man mit dieser Auswurffraktion, heißt es, also wie viel Prozent des Blutes wieder rausgeht, noch so 5 Jahre zu leben hat. Mit diesen Studien, die sind mir alle ins Gehirn und in den Körper gerasselt zu der Zeit. Mir kann nicht ansatzweise was passieren, was so schlimm ist im Berufsleben. Und selbst das hat sich dann nach Monaten des Zitterns, mindestens fast 3 Jahre wahrscheinlich, auch das hat sich irgendwann warm angefühlt. Das ist okay. Und ich glaube, das hat mich schon verändert. Und aus der Veränderung in meinem tiefsten Bauchraum heraus ändert sich da draußen was. Und ich brauche mir nicht vornehmen, ich muss aber 3 Tage die Woche mindestens 1 Stunde auf dem Heimtrainer oder am Radl sitzen oder ich muss, wenn ich beim Laufen gehen muss, jetzt habe ich meine 40 Minuten und das, wie viele Kilometer habe ich das letzte Mal geschafft oder wie ging das? Na, ich gehe da raus und hoffe, dass ich irgendeinen coolen Platz finde im Wald, wo ich mich hinsetzen kann. Wo vielleicht irgendwo ein cooles Licht gerade einfällt oder irgendein Baumstamm geil ausschaut, ich weiß es nicht. Und dann setze ich mich da hin. Und dass ich mich wieder aufs Radl setze, das kommt aus der inneren Lust heraus, weil ich einfach weiß, dass man gut tut. Und ein großes Glück habe ich schon. Also, es gibt andere medizinische Einschnitte im Leben, wo man wahrscheinlich danach nicht, wenn man das Risiko einstellt, dass alle Maßnahmen, die man da tut, die Lebensqualität erhöhen. Weil, also, wenn du sagst, du magst Vorsorge machen für deine, dann musst du fürs Herz, dann musst du dich gesünder annähern, du musst du regelmäßiger Sport machen, aber bitte Sport so machen, in den meisten Teil, dass er dir einfach gut tut und dass das nicht leistungsbezogen ist und du dich überforderst. Also, das habe ich gedacht, wie war denn für mich Sport damals? Und das war, in der Zeit waren Trainer am Werk, die irgendwie gesagt haben, passt, wenn du speibst, ist gerade okay. Was? Du hast Hunger direkt nach dem Training, dann hast du dich nicht ausreichend angestrengt. Also da habe ich schon irgendwo erklärt, nicht auf den Körper zu hören. Und das jetzt wieder irgendwie drin zu haben, das fühlt sich super gut an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie weggeht. Und beim Radlfahren ist es einfach nur cool. Wenn du da rausfährst und dann irgendwie, boah, ihr könnt die stundenlang fahren. Naja, nach 2 Stunden werde ich doch müde, aber und dann höre ich halt auf wieder und schaue, dass ich rechtzeitig ankomme.
Das ist so schön, dieses Bild, was das Leben alles zu bieten hat, gell? Wenn du eben nicht dauernd auf deine Pulsuhr schaust, auf den Speed, auf die Geschwindigkeit, auf die Kilometer, sondern das wirklich wahrnehmen und inhalieren kannst, oder der Hartmut Rosa würde jetzt sagen, an dieser Stelle wirklich Resonanzerfahrungen machen kannst. Danke an dieser Stelle für alle, die das gerade fühlen, was der Martin beschreibt. Wir schicken in die Shownotes ein paar Links auch zum Hartmut Rosa, weil, glaube ich, genau das, um das geht's. Also was ist der Sinn des Lebens? Da gibt es so eine große Frage und da gibt es so viele Antworten, aber für mich, wenn es eine sein soll, dann ist es eben zu leben, lebendig zu sein. Und was heißt das dann konkret? Und das heißt eben, so wie du es beschrieben hast, da im Wald einen schönen Platz finden, in dem es gerade richtig stimmig ist. Und bei mir eben auch gerade viele Erfahrungen mit Schnecken am Lauf- und Radweg, die mich dann ansprechen, über die ich früher vorbeigelaufen oder nur draufgestiegen wäre, ohne es zu spüren. Und auf einmal bleib wieder stehen und schau der Schnecke zu und nimm die und setz die wieder ganz liebevoll in die Wiese und merk, wie andere Leute mich da anschauen, während ich das tue. Und das fühlt sich so richtig stimmig an und so lebendig. Genau. Und da vor einigen Jahren noch hätte ich so genau das Gegenteil gesagt, weil ich muss ja schnell sein, ich muss ja schauen, dass da rauf geht und eben was erreichen oder leisten.
Vielleicht kann ich noch, wenn man denkt, wie du ja schon gesagt hast, ich bin jetzt aber nicht irgendwie abgebogen und sage, ich fahre es jetzt irgendwie aus. Also ich fühle mich nach wie vor, ich will, dass es meinen Mitarbeitern, Kollegen da gut geht, dass das sich weiterträgt, am besten sich ja weiterentwickeln kann und jeder in sein Wachstum kommt und einfach, dass da das weiter super funktioniert. Aber nicht, weil ich noch irgendwie will oder mehr will. Ich genieße es, dass es so funktioniert. Und vielleicht ein Unterschied vorher, später, weil du gesagt hast, also, wenn man zum neuen Kunden hinfährt, wo man sich vorstellen darf, das geht, also wir betreuen eben Unternehmer, wenn sie Unternehmerinnen ihr Unternehmen verkaufen und bewerten das Unternehmen und suchen Investoren. Das sind immer ganz wichtige Entscheidungen. Und ich kam aus dieser Welt, mit 30 habe ich mich da selbstständig gemacht und habe gedacht, boah, gibt es das überhaupt, dass mir jemand dieses Vertrauen schenken kann? Ich muss alles, was ich tue, perfekt vorbereitet haben. Also meine Pitch-Unterlage, da darf kein Komma schief stehen. Das muss optimal sein. Ich muss mich da vorher richtig hochladen mit Informationen. Ich muss die Namen in der Branche wissen. Ich muss alles verstanden haben. Und dann bin ich eigentlich mehr reingelaufen mit einem überladenen Kopf in solche Meetings. Und ich hatte, vor allem wenn das ganz Kategorie A nennen wir die, wenn die wirklich groß sind für uns, die Projekte. Und im Jänner diesen Jahres hatten wir dann auch einen Pitch-Termin. Dann hatten wir einen Unternehmer zu sich ein Haus eingeladen, zum Gespräch, seine Frau auch dabei. Und das war wirklich, das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich die Pitch-Präsentation vorher nicht gelesen hatte, sondern zum ersten Mal aufgemacht habe beim Gespräch. Und die haben mir nur vorgenommen, dass ich das Geschäftsmodell vielleicht verstehe. Und das zweite, viel wichtigere, ich mag voll da sein und zuhören, wie es ihm geht, was der Grund ist. Und dann haben wir 4 Stunden geredet. Das war noch recht anstrengend für mich in der Phase. Ich habe mir wieder mal gedacht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht bewusstlos werde, weil irgendwie das war ganz komisch. Aber ich war da, ich war voll präsent und ich konnte dann einfach zuhören. Und wir haben nach einer Stunde haben wir über Kindererziehung und die Probleme geredet und wie wer schläft und wie es uns dann irgendwo vom Energielevel geht, in welchen Situationen. Und nach 2,5 Stunden habe ich dann die Präsentation ausgepackt. Nach Beauftragung hat er dann gesagt, er hat seine Frau nach unserem Treffen angeschaut und eigentlich wussten sie nach 1,5 Stunden schon, dass sie mit uns arbeiten wollen. Und das ist etwas, was ich einfach mitnehme, wo ich es zum ersten Mal mir getraut habe, diese Hände loszulassen und einfach nur da zu sein und zu spüren, ist der First warm, was tut sich da, wo will ich eigentlich hin? Und das ist das Erstaunliche, dass es funktioniert. Und jetzt hoffen wir, dass wir es in ein paar Wochen dann erfolgreich abschließen können, dann ist das wieder ein Traumprojekt gewesen. Und das bin irgendwie dankbar. Ich weiß nicht, warum es funktioniert. Vorher hätte ich mir gedacht, das geht gar nicht, dass es weiter sich trägt. Gespannt bin ich, wenn es wieder mal mühsam wird. Im Unternehmerleben gibt es immer dann harte Phasen mal, wie es mir dann geht. Das werden wir noch sehen.
Aber ist es Fakt oder Interpretation aus der ersten Halbzeit oder von der Gesellschaft, dass Unternehmertum immer wieder hart werden muss?
Ich weiß nicht, ob ich den Glaubenssatz hatte, dass es immer wieder hart werden muss. Es wurde immer wieder hart bei mir. Macht nicht so viel Spaß in den Gründungsjahren. Auch schon zu wissen, dass das jetzt irgendwas anderes entscheidet, ob man das überlebt oder nicht, also wirtschaftlich. Oder wenn der Corona-Lockdown kommt, dann mal reagieren zu müssen, was heißt das jetzt für unser Geschäft? Also gibt es M&A dann noch oder das war ja für jeden so. Was ich meine ist, ob ich dann diese Verbundenheit, diese Zentriertheit halten kann.
Was so spannend ist, jetzt komme ich wieder zurück auf dein Bild vom Berg und das Loslassen und möchte den Jakob Horvath zitieren, der es in unserem Retreat gerade so schön am Punkt gebracht hat, der wiederum Lehren aus dem Buddhismus zitiert hat, den manchmal im Außen sehr feinen Unterschied, aber im Innen oft sehr großen zwischen Schmerz und Leid. Und während du jetzt gesprochen hast, so, es wird hart, intensiv, was immer dein Wort ist dafür, ist der Schmerz, der aber uns wahrscheinlich immer wieder findet, ein Leben lang, aber eben das dann zum Leid wird, wie es der Jakob so schön beschrieben hat, indem wir eben anhaften dran oder in einen Widerstand gehen. Also das will ich aber jetzt nicht. Darf aber jetzt nicht sein, weil eigentlich will ich auf der Leichtigkeit surfen. Aber auch das Anhaften im Sinne von mitleiden, also selbst mit deinem eigenen Schmerz mitleiden fühlt sich nicht gut an, aber auch mit anderen mitzuleiden. Und wir können ein Mitgefühl haben, wir können empathisch sein. Und das ist, glaube ich, eine total schöne in Worten mal Beschreibung. Und ich glaube, wir alle fühlen das, dass Schmerz und sogar richtig große Schmerz in unserem Leben total wertvoll, wichtig sein können, zumindest auf unserer Reise, weil in denen sie oft eben auch ein großer Schatz versteckt, aber weil es vor allem darum geht, diese Energie ins Fließen zu bringen. Und das ist ja der wesentliche Unterschied in unserem Körper. Beim Leid stockt dann was und dann bildet sich ein Knoten, manchmal physisch auch tatsächlich, und dann wird es richtig unangenehm, bis hin zu tödlich. Aber einen Schmerz kann ich spüren und in Form der Emotion ist ja dieser Kreislauf, der maximal 90 Sekunden in unserem Körper ist und ab dann nur mehr, weil wir eben in Organwiderstand oder in eine Anhaftung gehen und dann kommen die schlaflosen Nächte, dann nehmen wir das mit, Tage, Wochen, Jahre, ein Leben lang manchmal, Kränkungen, Verletzungen, ungelöste Konflikte. Und das, finde ich, hast du gerade total schön beschrieben und jetzt erinnert es mir wieder eigentlich in unserem Reden an so eine Frage, die das ganze Jahr mich schon begleitet und immer wieder kommt, in dem Beispiel, dass du gerade beim Pitch, beim Investor, ich meine, da geht es ja um was, da magst du im Service sein, da magst du auch Mehrwert sein oder liefern, da geht es auch um eine Kohle und gleichzeitig hast du es beschrieben, diese Stunden, dass, also ich habe die wahrgenommen als Mensch und die Frage, die mich immer wieder findet in diesem Jahr ist, wie wäre es, wenn das Wertvollste, das wir tun können, auch und vor allem in der Arbeit, Mensch zu sein. Weil es so eine große Sehnsucht gibt von Menschen, vor allem in Zeiten wie diesen, wo es immer schneller wird, wo wir immer weniger Resonanzerfahrungen machen, wo die künstliche Intelligenz und ganz viele andere Maschinen und Roboter schon so viel abbilden und übernehmen, wo es gleichzeitig so eine Sehnsucht gibt, in menschliche Begegnungen zu gehen, auch und vor allem im Business.
Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das jetzt das ist noch nicht irgendwie ganz klar in meinem Kopf, aber ich spreche jetzt einfach mal so, was mir da reinschießt. Also ich erlaube es mir, Mensch zu sein. Ich erwarte aber nicht, dass auch andere das so brauchen, spüren wollen. Ich will offen sein in so einer Begegnung. Und es gibt Pitch-Situationen auch in dem Jahr noch, wo das dann nicht so passiert ist, diese Verbundenheit. Das ist auch okay. Also es hat jetzt dann nichts mit mir zu tun irgendwie. Aber ich will dann in der Verbundenheit möglichst viel Zeit verbringen. Und ich glaube, dass das Mut erfordert, weil ich kann auch jemand ablehnen oder es kann auch gut sein, dass dann mir jemand sitzt und sagt, ob das jetzt der harte Verhandler ist, der mein Unternehmen zum besten Preis, wenn der mir da so weiche Sachen irgendwie erzählt. Ja, wenn das sein Glaubenssatz ist oder weiß ich, der Ding ist, dass man nur hart verhandeln kann, wenn man hart tut. dann werde ich wahrscheinlich keine Chance haben, das irgendwie zu erklären, dass ich das anders sehe. Deshalb, und ich will auch Respekt davor haben, oder da habe ich mal Angst, wenn man sowas dann, ich sage nicht, dass du das tust, sondern nur wie irgendwie moralisch dann erhöht oder überhöht, wenn man sagt, man ist dann auch irgendwie als ganzer Mensch und der andere spürt sich nicht oder irgendwie gleichzeitig quasi auf unserem Retreat war wenn jemand seinen Weg findet aus dieser absoluten Leistungsdenke, wo man lernen müsste, auf seine Körpersignale nicht zu hören, wo diese noch mehr und das nur mit mir zufrieden, wenn es groß ist, wenn ich ganz oben lande, wo dann so verrückte Dinge entstehen, wenn jemand in einem Spiel aber nur Fünfter geworden ist und sich dann irgendwie als Nicht-Sieger fühlt oder irgendwas nicht erreicht hat, total verrückt ist. Dass jemand irgendwann doch wieder merkt, er kann davon loslassen, sie ist genug geworden. Und das ist, also für mich war es, also ich bin ja jetzt nicht irgendwie fertig oder irgendwas, es ist einfach immer noch eine Reise, aber ich habe mich vor einem halben Jahr extrem unsicher gefühlt und wackelig gefühlt in vielen Situationen, weil ich gemerkt habe, ich bin immer so schnell unterwegs und habe dieses Fahrer-Vergleich im Kopf gehabt. Ich werde immer langsamer, und jetzt falle ich gleich um und kurz falle ich um und dann muss ich wieder an, weil ich kann gerade nicht jetzt irgendwie wieder dieses, bis dann Gott sei Dank irgendwie dieser Schwerpunkt so tief runter ist, dass ich, was also zuletzt kam mir, da gibt es so Kinderhäferl, die ganz einen tiefen Schwerpunkt haben, die immer wieder aufstehen. So ungefähr fühle ich mich. Du kannst da schon hinschnipsen. Aber bumm, das geht dann irgendwie wieder an. Ich bin so, also tiefer geht das gar nicht im Moment. Und dann brauche ich keine Geschwindigkeit mehr. Dann brauche ich kein Ziel, wo ich hin muss, um Orientierung. Das brauchte ich vorher. Das ging es mir so schlecht. nach dieser Zielerreichung für mich jetzt hat ja jeder seine persönlichen irgendwie Ziele. Aber das zu erkennen, dass das dann irgendwann ist, das wünsche ich Menschen. Und wenn ich in meiner Industrie Finanzinvestoren, große Investmentbanker, wenn ich da bei Veranstaltungen bin oder irgendwo eingeladen bin, ist schon definiert von absoluter Entgrenzung. Immer mehr, immer größer. Da ist irgendwo das kann nie gefüllt werden. Und ja, Gott sei Dank. Hat mir da was abgestoßen.
Ich habe nur zwei Fragen, Martin. Also ich habe eigentlich noch 100.000 Fragen. Kommen immer wieder neu daher. Zwei, die ich da gerne stellen mag aus dieser Energie unserer schönen Begegnung heraus. Und die erste ist, wie fühlt sich heute für dich Eishockey spielen an? Du bist ja auch wieder oder immer noch am Eis. Wenn du es jetzt beschreibst, fühlst du das anders an als früher, als Jugendlicher und junger Erwachsener?
Ja, ganz anders.
Was hat sich verändert? Was hat sich verändert, wenn du dich am Eis wahrnimmst?
Ich kann die Schönheit des Sportes spüren, weil die Menschen in dem Team, wo ich jetzt immer noch spiele oder damit Trainingslager fahren darf, einfach nur feine Kerle sind. Und zwei Frauen oder drei sind dabei. Aber das ist natürlich im Hobby mal ganz was anderes, aber mir geht's dann gut, wenn die Menschen um mich herum oder in der Gruppe oder wo ich dann aufgehoben bin, wo es nicht darum geht, wer hat welchen Status in der Gruppe, wo nicht die einzelnen Menschen gucken, dass sie ins Scheinwerferlicht kommen, wo Ellbogengeschichten stattfinden, wo ein Gedrängel ist, wo ein sich unterwerfen oder sich drüber setzen stattfindet. Das ist in der Eishockey-Mannschaft ein Traum. Also, okay, ich bin meinen Eltern unfassbar dankbar, dass sie mir was mitgegeben haben, dass mir das Vertrauen gegeben hat, dass ich Eishockey spielen aufhören konnte, weil ich irgendwoher und wahrscheinlich von meinen Eltern her wusste, dass das nicht die Art und Weise ist, wie Menschen miteinander umgehen. Dass es da andere Räume gibt. Und dass ich die noch nicht zieh, aber dass die auf mich zukommen werden. Und das war meine erste große Entscheidung, was zu ändern, weil die Menschen, das ist falsch, die Menschen, einzelnen Menschen kann man wieder anders sehen, aber wenn eine Gruppendynamik entsteht, die nicht gesund ist, und das erlaubt mir die Freude dann am Sport zu sehen, die Freude hier im Beruf, was die eigentlichen Aufgaben sind, aber ich bin nicht in der Lage, und vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich selbstständig geworden bin nicht in der Lage, mich oder willens die Energie aufzubringen, irgendwo an meinem Status in einem Unternehmen zu arbeiten und dann nach oben.
Du hast heute erwähnt, dass du schon länger weißt, dass du sterblich bist, aber dass du es jetzt auch spürst und dich das Leben eingeladen hat, das intensiv zu spüren im letzten Jahr. Aber dich das seither begleitet. Und dann hast du den Einstein oder vielleicht Einstein zitiert mit der Frage, liebt mich das Leben? Und vielleicht hängen die zusammen, diese beiden. Und ich mag die fragen, zum Abschluss von unserem schönen Gespräch heute. Wie fühlt sich das an und was ändert das für dich, so verbunden zu sein und zu spüren, dass dich das Leben liebt?
Ich hatte vor ein paar Tagen irgendwie, arbeitet wohl irgendwie einfach noch in mir nach, dieses berührt worden sein vom Tod, das Gesicht vom Tod vor mir, und der mir einen Gedanken beantwortet hat, der Gedanke, was kommt eigentlich nach dem Tod, die Frage. Und der hat mir mit einem verschmitzten Lächeln angeschaut und gesagt, warum ist es wichtig? Und in dieser Antwort war irgendwie so viel, komm, wird schon gut. Mach nicht. Also, ich mir dachte, ja, stimmt eigentlich, weil, also, entweder ist dann noch was, dann wird's super spannend. Und wenn nicht, dann, also ich glaube, irgendwas ist wahrscheinlich, weiß ich nicht. Und wenn nicht, dann habe ich nicht leicht.
Und dann wird's entspannend. Also entweder wird's super spannend oder entspannend.
Also, es ist wirklich, also die, das ist schon, da kann mich, ich habe das Gefühl aktuell, mich könnte der Tod berühren und irgendwo in der Mitte aufheben und mein Körper wird so hängen, der wird sich nicht anspannen und irgendwo wehren. Die Ernsthaftigkeit ist schon da, dass ich mir natürlich wünsche, und das war meine größte Traurigkeit in den ersten Wochen, Monaten, dass natürlich für meine Kinder, solange wie es nur irgendwie geht, da sein mag. Bin ich noch nicht fertig. Aber am Ende kann ich nur beeinflussen, wieder nicht kontrollieren.
Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Vielleicht hast auch du beim Zuhören gemerkt, wie sich in dir was verschoben hat. Vielleicht ein Stückchen weg von diesem, was will ich nur alles erreichen in meinem Leben, hin zu anderen, tieferen Fragen wie, wie will ich mich eigentlich fühlen? Wem will ich wirklich begegnen? Und kann ich dem Leben auch vertrauen, auch ohne alles zu kontrollieren? Mir hat Martins Geschichte besonders berührt, dass er vor allem nach dem Herzinfarkt nicht in die Angst gegangen ist, sondern in eine neue Form von Hingabe. Dass er so weit geht, nicht nur zu sagen, ich will jetzt weniger, sondern eigentlich will ich gerade gar nichts. Und genau deshalb funktioniert aber auch mein Leben besser denn je. Diese komplett neue Perspektive aufs Leben, aber auch auf Wirkung, und das als Unternehmer, der sich nicht irgendwo in einer Höhle oder in einer Sabbatical oder auf die Almhütte begibt, sondern im Tun in einer Stadt wie München, wo es schnell geht, wo viel los ist, wo es auch viel Konkurrenz gibt, gerade in seinem Bereich, genauso bei sich zu bleiben und gerade deswegen erfolgreich zu sein, Impact zu haben und das Leben auf eine neue Ebene zu heben. Wenn dich da was bewegt hat, dann teile diese Folge auch gerne mit anderen Menschen. Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, die gerade am Weg sind in ihre zweite Halbzeit, die auch gerne ein anderes Lebensgefühl hätten oder wo der Körper sich immer wieder auch schon meldet oder wo genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, jemandem diese Folge zu schicken, bevor der Körper sich überhaupt laut melden muss. Und wenn du das Gefühl hast, ich mag nicht nur so solche Geschichten hören, sondern ich möchte da mittendrin sein, ich möchte mitspielen bei solchen Gesprächen, dann komm zu uns in den Impact Club. Gerade wenn du an einem Wendepunkt in deinem Leben bist oder regelmäßig mit Gleichgesinnten dich zu diesen Themen, zu den essentiellen Lebensfragen auszutauschen und in der Umsetzung und Übersetzung in deinem beruflichen Wirken eine Brücke zu bauen, dann bist du bei uns genau richtig. Dann könnte es ein 1-zu-1-Coaching sein mit mir oder einem Coach aus meinem Team. Dann könnte der Impact Club genau das Richtige sein oder unser Retreat, die Halbzeitpause. Links dazu findest du in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitfühlen und viel Freude auf deinem Weg.